Ich lese uns den Predigtext zum heutigen Sonntag aus 1. Petrus 2, 21 bis 25. Ich lese schon einen Teil des 20. Verses mit. Wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschalt, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. Dieses Wort aus dem Petrusbrief ist ja ein Wort der Erinnerung, Erinnerung daran, was Jesus Christus für uns auf Golgatha getan hat und uns durch seine Auferstehung von den Toten zuteil geworden ist. Wir sollen immer wieder daran denken und dazu dienen ja auch die Engpässe dieser Zeit, dass plötzlich das Machwerk der Menschen per Flugzeug nicht mehr möglich ist. Daran denken, dass ein lebendiger Gott da ist, der für uns gesorgt hat. Und zwar dazu, damit wir das echte und wahre Leben haben. Nicht das Religiöse, das ja doch vorbeigeht, bei dem man sich selbst verwirklichen kann und zum Bösen hin tendiert, sondern das göttliche Leben, verpflichtet dem lebendigen Gott zum Guten. Darum steht hier in diesem Abschnitt, dass wir nicht auf eigenen Wegen Jesus folgen sollen, sondern da, wo er hingetreten ist, auch hintreten. In seinen Fußstapfen. Nicht eigene Fußstapfen. Nicht eigene Gedanken. Nicht eigene Möglichkeiten. Und es wird uns ja immer wieder so leicht gemacht, in dieser Welt das zu tun. Wir werden herausgefordert, provoziert, etwas Eigenes zu tun, kreativ zu sein, christlich kreativ, in den Fußstapfen Jesu. Denn es gibt kein anderes wahres, frohmachendes und ewiges Leben außer in ihm. In ihm ist die Quelle des Lebens, Psalm 36, Vers 10, und in seinem Licht allein sehen wir das wahre Licht. Und darum sprach schon der lebendige Gott zu dem Volke Israel in Jeremia 17, ihr tut etwas Übles, ihr verlasst die Quelle des Lebens, ihr seid, und ich übertrage das mal zu uns, geistlich selbstständig geworden. Ihr verlasst die Fußstapfen Gottes. Ihr geht eure eigenen Glaubenswege. Aber nur in Christus ist dieses Leben. Offenbarung 21, auch Vers 5 und 6, da heißt es ja, er ist die Quelle und in ihm die Quelle des Lebens. Darum diese Aufforderung, folgt ihm nach in seinen Fußstapfen. Gott hat seine Gemeinde in Jesus Christus nicht nur erlöst von der Last der Sünde, die auf ihr lag und die sie hemmte, ein befreites Leben zu leben in dieser Welt, sondern zugleich den Auftrag gegeben, dieses neue Leben in der Praxis sichtbar zu machen. Liebe Geschwister und Freunde, das ist der schwierigere Weg, den wir als Gläubige in dieser Welt haben. Gerne sind wir entlastet von von unseren Sünden. Gerne beten wir darum, Herr, vergib mir, nimm mir meine Schuld ab. Aber sind wir auch bereit, genau den Weg, den Jesus mir, dir vorgezeichnet hat, zu gehen? Bei der Auferstehung Jesu und schon vorher hatte der Herr eine Anordnung gegeben. Wenn ich auferstehen werde, dann will ich euch hinterherlaufen, was ihr so gerne tun wollt. Nein, dann will ich vor euch hergehen nach Galiläa. Vor euch. Ich laufe euch nicht hinterher, sondern ihr sollt mir folgen. Und was geschah? Die Jünger, sie liefen natürlich schon nach Galiläa. Aber sie folgten nicht den Fußstapfen Jesu und fingen an, selbstständig wieder fischen zu gehen. Und in der folgenden Nacht fingen sie nichts. Auf den eigenen Wegen fängt man nichts, kann man nichts Gutes ausrichten. Und dann kam der Herr Jesus und hat gesagt, was macht ihr denn da? Ich habe doch gesagt, ich will vor euch hergehen. Und ihr sollt mir folgen, mein Fußtapfen. Und dann sagte er, dann werft das Netz zur Rechten. Folgt mir jetzt auf das Wort hin. Und sie taten's und fingen die Fülle der Fische. Darum auch dieser Wochenspruch, wo der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie folgen nicht anderen, sie ebnen sich nicht eigene Wege, sondern sie folgen mir. Jesus Christus, der gute Hirte, so haben wir es ja wunderbar in der Einleitung gehört, er läuft seinen Schafen nicht hinterher, sondern geht vor den Schafen und die Schafe sollen ihm folgen. Und dann wird der Weg so einfach. So einfach für Christen auch in dieser Zeit, wenn wir Jesus folgen, weil er alles schon bereitet hat. Und davon spricht auch unser Predigttext, dass wir ihm folgen sollen in seiner Gesinnung. In der Gesinnung gegen den himmlischen Vater und in der richtigen Gesinnung zu den Menschen. Wie war denn die Gesinnung des Herrn Jesus gegen den himmlischen Vater? Er sagte, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Das war die Gesinnung Jesu. Folget nach seinen Fußstapfen. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das soll unser Wunsch sein, unser Gebet sein, dass wir alle Zeit tun, was dem Herrn gefällt. Dazu muss ich natürlich auch wissen, was der Herr will. Muss ich ja darum bitten, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Damit ich es auch tun kann. Und die Gesinnung gegen die Menschen des Herrn Jesus war, alle Menschen sollen meine Hilfe erfahren. Sie sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das war so diese doppelte Gesinnung. Vater, ich will alle Zeit tun, was du willst und ich möchte für den Nächsten da sein. Denn wenn ich erhöht werde von der Erde, sagte der Herr, will ich sie alle zu mir ziehen. Folget nach seinen Fußstapfen. Wir haben uns über das Osterfest ja gefreut, aber nun geht es doch weiter. Jetzt muss die Konsequenz, die praktische Konsequenz aus diesem Fest, aus dieser Auferstehungserfahrung geschehen. Wir dürfen in diesem Gesinnungszustand dem Neuen durch den Heiligen Geist in der Heiligung zunehmen. Das heißt also in der Erfahrung zunehmen, dass wir wirklich Gott wohlgefällig leben, in der Erfahrung zunehmen, dass wir wirklich Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt sind. Tausende Menschen sind ja verzweifelt, weil sie nun ihren Flieger nicht mehr besteigen können in diesen Tagen. Und man weiß nicht, wann das aufhört. Man konnte hören, dass vor 150 Jahren schon mal so ein Vulkanausbruch gewesen ist und es dauerte fast 2 Jahre, bis wieder klare Luft war und man weiterarbeiten konnte. Allerdings damals hatte man ja noch nicht die Flugzeuge, ne? Vielleicht dauert das 2 Jahre, bevor man den Flieger wieder besteigen kann. Denn es raucht, es qualmt, es qualmt, es qualmt, es geht immer weiter. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt und arbeitet. Alle sollen erkennen, dass sie ihn brauchen, Jesus Christus. Und dass auch die Gläubigen in der Heiligung, in der Erkenntnis der Wahrheit zunehmen, damit sie in dem Auftrag, Jesus Christus hier zu verkündigen, stehen immer fester bis auf den vollen Tag. Wir sollen also auch in der Gerechtigkeit, im guten Handeln, so wie Jesus Christus für uns gehandelt hat, leben und stehen. Er hat euch ein Vorbild gelassen, dass ihr in denselben Wegen wandelt. Da, wo die Liebe Gottes geübt wird, kann die Welt nicht passiv bleiben. Sie muss entweder die Liebe Gottes bekämpfen oder sich von ihr umsorgen lassen. Darum haben wir gelesen, dass auch wir Schwierigkeiten im Alltagsleben erfahren werden, wenn wir Jesus wirklich verkündigen, im Wort und im Wesen. In Johannes 15 sprach der Herr das an und sagte ja zu seinen Jüngern, so wird es sein. So wird es sein, wenn ihr von der Auferstehung her mir nachfolgen werdet. Dann werdet ihr auch Trübsal erleiden. Wollt ihr das, hätte der Herr Jesus sagen können oder fragen können? Wenn euch die Welt hasst, ab Vers 18, so wisst, dass sie mich vor euch schon gehasst hat. Liebe Geschwister, das sind Worte, die uns in der Zukunft immer wichtiger werden. Das ist kein frommer Spaziergang, Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Es ist ein Kampf. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Wenn sie euch hassen, sollt ihr wissen, sie haben mich vor euch gehasst. Wärt ihr von der Welt, dann hätte ja die Welt euch lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Liebe Geschwister und Freunde, wir stehen heute in einer Zeit der Scheidung zwischen Gut und Böse oder des Kompromisses, dass sogar christlich Verantwortliche mit dem Islam im Kompromiss leben, weil sie einfach die Verfolgung scheuen, weil sie scheuen, sich einseitig auf die Seite ihres Erlösers zu stellen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures doch auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, dann hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Das sind deutliche Worte. Wer Jesus hasst und ablehnt, lehnt den Vater ab, lehnt Gott ab. Und hier merken wir Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Gemeinde Jesu ist aufgerufen, nicht im Kompromiss mit anderen Religionsströmungen zu leben. Wer Jesus ablehnt, lehnt Gott ab, selbst wenn sich der Führer einer Religion auch göttlich nennt. Er ist nicht Gott. Er ist antichristlich. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie ja keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Sie hassen mich und meinen Vater. Das ist die Spannung, in der Christen in dieser Welt leben. Und darum diese Aufforderung nach Ostern, nach der Auferstehung, einseitig sich für den Weg des Herrn zu entscheiden, für seine Fußstapfen, da zu gehen, wo er gegangen ist und wo er geht. Also verwundert euch nicht, wenn ihr um Wohltat willen leidet in dieser Welt, denn dazu seid ihr berufen. Hier verstehen wir auch dieses Wort des Apostel Paulus, das läuft ja alles parallel in der Schrift, wenn er in Römer 12 sagt, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Denkt jetzt anders als zuvor. Denkt jetzt in den Region eures Heilandes Jesus Christus. Da, wo er handelt, das wollt ihr auch handeln. Verändert euch. Der Sinn Christi für das Leben in dieser Welt ist ganz anders als der Sinn der Menschen. Der Sinn Christi ist die Segnung und Erhaltung anderer. Der Sinn der Menschen ist die Selbsterhaltung. Denken wir an das Beispiel, als es diese große Trockenheit in Israel gab, zur Zeit des Propheten Elia. 3,5 Jahre Trockenheit, kaum etwas zum Trinken, zum Essen. Und dann heißt es im Königebuch, dass Gott gesagt hat, ich habe einer Witwe geboten, für dich zu sorgen. Und diese Witwe war eine gläubige Frau. Elia trat ihr gegenüber und er bat von ihr, etwas zu essen. Bring mir ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot. Und was war ihre Antwort? Das ist diese menschliche Seite, die immer wieder zunächst auftaucht. Ihre Antwort war, so wahr der Herr dein Gott lebt. Sie war ja gläubig. Sie wusste, dass der Prophet Elia. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf, ein wenig Öl im Krug und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe nun heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Also Elia, ich bin zwar gläubig, aber auf dein Wohl bin ich jetzt erstmal nicht bedacht, sondern mit dem Rest auf mein Wohl. Das ist die menschliche Gesinnung. Mir aber Elia im Namen des Herrn korrigierte sie und sagte, fürchte dich doch nicht, geh hin, mach's, wie du es gesagt hast, doch mache mir zuerst. Mir zuerst etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Wir sehen, hier kämpft also die menschliche Gesinnung gegen die geistliche Gesinnung. Gott sagt, mir zuerst, geh in meinen Fußstapfen. Oh, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern, mir geht es zurzeit etwas schlecht. Wenn es mir besser geht, Herr, dann frage ich intensiver nach deinen Wegen. Das sind wir. Aber uns wird gesagt, fürchte euch doch nicht. Komm erst mir nach, spricht der Herr, in meinen Fußstapfen. Und dann wird für dich auch gesorgt werden. Passe dich der Gesinnung Christi, deines Heilandes, an. Oder denken wir an dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter. Wir lesen ja in Lukas 10, nicht? Da ist jemand überfallen worden auf der Strecke Jerusalem, Jericho. Da kamen fromme Leute vorbei. Ein Priester, ein Levit. Sie sahen ihn, aber sie taten nichts. Warum? Sie dachten an sich, an ihren frommen Beruf. Wir dürften uns ja nicht verunreinigen an diesem. Und dann sagt der Herr Jesus weiter, kam aber noch ein Samariter. ein Verachteter in den Augen der Frommen, der kümmerte sich um den Überfallenen. Fragestellung: Wer hat wem nun Barmherzigkeit angetan? Natürlich der Samariter. Bitteschön, sagt der Jesus. Dann tut dasselbe. Ja, aber der Priester und der Levit und ich. Geht hin, tut dasselbe. Denkt nicht an eure Religiosität. Denkt nicht an euch und euer Dasein, sondern an den Nächsten. Geh hin, tut dasselbe. Wir merken, diese Spannung tritt immer wieder auch im persönlichen Leben auf. Darum dieses Beispiel, was uns hier der Apostel Petrus mitteilt über den Herrn Jesus, was er um unseretwillen erduldet hat. Er achtete nicht auf sich selbst und erlöste uns. Er gab uns den Weg der Freiheit. Er gab uns das neue Leben. Er wurde verschmäht um unseretwillen, dass wir gesegnet werden. Er dachte an dich und an mich. Und nun sollen wir in derselben Gesinnung ihm folgen. Diese Erneuerung in der Gesinnung ist natürlich nur durch den Heiligen Geist Gottes möglich. Der Heilige Geist bestätigt unsere Gotteskindschaft. Und wo der Geist Christi nicht ist, sind wir auch nicht sein und können nicht in seinen Fußstapfen gehen. Der alte Märtyrer Ignatius in den ersten Jahrhunderten des Glaubenslebens pflegte sich selbst Theophorus zu nennen oder Gottesträger, weil er sagte: Ich trage den Heiligen Geist in mir. Trage den Heiligen Geist mit Gottesträger. Christus in mir. Nur dadurch ist das neue Leben in der neuen Gesinnung möglich. Und so können wir sagen, jeder Christ ist ein Gottesträger. Paulus schreibt auch im 1. Korintherbrief: Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, der in euch wohnt, des Geistes Gottes? Der Mensch, in dem der Heilige Geist nicht ist, der ist kein Christ. Der ist kein Christ. Er mag gut sprechen können, religiös und fromm. Er mag Theologie verstehen. Er ist doch nur ein von Natur fein gekleidetes Kind, aber kein lebendiges Kind. Er mag ein Mensch von großem Verstand, von wunderbarer Einbildungskraft und von so großer Seele sein, dass er in alle Geheimnisse der Natur eingeführt ist und es verstehen kann. Er mag Pfade erkennen, die selbst ein Adlerauge nicht erkennen kann. Er mag in Tiefen eindringen, die noch kein Sterblicher kennengelernt hat. Aber er ist trotz aller seiner Erkenntnis kein Christ. Er ist bei all seinen Forschungen und Entdeckungen kein Kind Gottes, wenn er nicht weiß, dass Gottes Geist in ihm wohnt und bei ihm bleibt ewiglich. Wir merken natürlich, dass diese Aufforderung, in den Fußstapfen Jesu zu folgen, nur möglich ist für Christen, die den Heiligen Geist in sich haben, die Gottesträger sind in sich. Und jeder ist dazu eingeladen, so ein Gottesträger zu werden. Damit auch die Anforderung Jesu nach seiner Auferstehung, ihr sollt mir folgen, stattfinden kann. Denn ihr seid berufen zur Nachfolge, sagt der Herr Jesus, und auch hier in diesem Text, nicht nur der Verkündigung, sondern des Leidens. Und wer kann leiden um Jesu willen ohne den Heiligen Geist? Ihr seid berufen zum Leiden. Obwohl Jesus Christus ja keine Sünde hatte, kein Mensch konnte ihm irgendeine Sünde nachweisen, So steht doch von ihm geschrieben, dass er der Allerverachtetste war. Der Allerverachtetste und Unwerteste. Obwohl er keine eigene Sünde getan hat. Dies Leiden wegen des Guten, was er getan hat, war seine Berufung und ist auch unsere Berufung. Paulus schreibt es im Philipperbrief ganz deutlich und sagt in Philipper 1, es ist euch gegeben, um Jesu willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Und als Paulus die Sehnsucht hatte, der Gemeinde zu Thessalonich einen Besuch abzustatten, wollte er danach schauen, wie sie sich gehalten haben im Leiden. Er wollte nicht danach schauen, wie sie ihre christlichen Feste feiern, sicher ganz fröhlich. Aber wie sieht es aus in den Anfechtungen, da wo Christen sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen? 1. Thessalonicher 3 lese ich mal. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist, in Bedrängnissen zu leben. Das wisst ihr selbst. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Ganz einfach. Darin soll die rechte Entscheidung gefällt werden. Jesus ist das größte Vorbild. Das größte Vorbild geworden für uns. In der Verkündigung der frohmachenden Botschaft des himmlischen Vaters, alle sollen gerettet werden. Und darin, dass diese Botschaft selbst durch Leiden nicht aufgehalten werden konnte. Ich habe von einem Baum gelesen, einer Palme, die ein Segen wird, und sie wächst ja in Südamerika, für das umliegende Land. In welcher Art und Weise? Diese Palme heißt Tamai Caspi. Eine besondere Palmenart. Sie hat die wunderbare Eigenheit, in einem merkwürdigen Maße die Feuchtigkeit in der Atmosphäre anzuziehen, zusammenzufassen und als erfrischenden Tau auf die Erde fallen zu lassen. Sie steht inmitten einer trockenen Wüste und bald zeigt sich rings um sie herum eine üppige Vegetation, die infolge des herabfallenden Taus aufsprießt. Auch wenn die Fenster des Himmels verschlossen sind und die Flüsse wegen Mangels an Regen zu versiegen drohen, der lebensspendende Regenbaum ist umso tätiger, diese Feuchtigkeit aus der gleichsam widerstrebenden Luft anzuziehen und eine Oase zu schaffen, die dem Reisenden kühlenden Schatten und Erquickung gewährt. Welch ein schönes Bild von einem wahren Christen, der auch in den Leidenszeiten den Segenstrom von oben anzieht, um ihn als Tau weiterfließen zu lassen in seine Umgebung. Denn auch dazu sind wir berufen. Jesus, das größte Vorbild. Vorbild in der Wahrheit und Vorbild auch im Leiden. Der Herr wurde gescholten und er hat nicht widersprochen. Er hat es geduldet. Er wurde von den Religiösen gescholten. Ja, so kannst du es doch nicht meinen. Viele Christen schelten Jesus heute. Warum? Weil sie sein Wort nicht mehr ernst nehmen. Sie sagen, Herr, so kannst du das nicht gemeint haben. In der heutigen Zeit ist das ganz anders. Herr, ich schelte dich. Dein Wort kann nicht stimmen. Wir müssen die Bibel neu schreiben. Das ist Schelten. Aber der Herr schilt nicht zurück. Sondern vielmehr segnet er. Er litt, er hat Schmerzen, so lasen wir hier im Petrusbrief, und hat trotzdem die Schuld der Menschen auf sich genommen und hat sie ans Kreuz getragen. Er ließ sich nicht abhalten vom guten Weg. Er praktizierte genau das, was er den Jüngern und gleichsam auch uns auf den Weg gab, wie wir handeln sollen. Matthäus 5, 39, wo er sagte, ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Schlägt dich jemand auf die rechte Backe, dann nimm's nicht so ernst. Nein, hier steht, dann halte aktiv ihm auch die andere Seite hin. Das ist noch ein Schritt weiter, als wir es gerne möchten. Wir lassen uns vielleicht gerne mal was schlagen oder stecken das ein. Aber sind wir bereit, sogar noch die andere Seite aktiv hinzuhalten, um Jesu Willen? Der Herr hat es getan. Halte die andere Backe da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock wegnimmt, dann lass ihn auch deinen Mantel. Streite nicht mit ihm. Segne ihn. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm sogar zwei. Sage nicht, du hast keine Zeit. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir etwas abborgen will. All diese Leiden um des Guten Willen mitten unter dem Bösen sollen auch wir tragen. Wir sind berufen, durch das böse Handeln auch unseres Nächsten die Segnungen Jesu freisetzen zu wollen. Denn er sprach vom Kreuz mitten in diesem Leiden: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und bei dem allen soll uns an diesem Sonntag, wenn wir von dem guten Hirten hörten, von den Schafen, die dem Hirten folgen und nicht der Hirte den Schafen, nicht vergessen, wer wir waren. Wir haben gelesen, ihr wart doch auch irrende Schafe. Irrende Schafe. In Jesaja 53, ein jeder sah doch nur auf seinen eigenen Weg. Denk doch bitte daran, will uns hier gesagt werden. Denke dran, dass du auch ein irrendes Schaf warst. Du hast nichts Gutes getan. Du bist eigene Wege gegangen. Und doch hat dich der Herr zurückgeholt in seine Gemeinschaft durch seine Liebe. Und das Gleiche dürfen wir als Kinder Gottes in dieser Welt auch tun. Die anderen noch irrenden Schafe rufen durch die Liebe Jesu zu dem guten Hirten, zu dem wir nun auch bekehrt sind. Manche glauben ja, je schlimmer die Zeiten werden, desto verständlicher ist es, dass unser Christenleben rückläufig wird. Ja, die Zeiten sind so schlimm. Da muss man sich ja zurückziehen. Ich habe da Folgendes gelesen. Viele betrachten es als ein ganz natürliches Gesetz, dass unsere erste Liebe zu Gott in Jesus Christus kalt wird und dass unser früherer Eifer nachlassen muss. Das ist keinen Augenblick zu glauben und als wahrzunehmen. Denn es steht geschrieben in Sprüche 4,18, des gerechten Pfad ist ein Licht, das leuchtet und fortgeht bis auf den vollen Tag. Das heißt, immer heller leuchtet, ja? Und wenn wir wachsam sind und sorgfältig darauf achten, dass wir in Gottes Nähe bleiben und leben, so ist gar kein Grund vorhanden und es ist gar nicht einzusehen, warum unser geistliches Leben hinsichtlich seiner Kraft und Schönheit nicht beständige Fortschritte machen soll. In dem göttlichen Leben selbst ist durchaus keine Notwendigkeit vorhanden, dass es verfalle oder abnehme. Denn es steht geschrieben, es wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt, wie es der Herr Jesus der Samariterin am Brunnen sagte. Bis in das ewige Leben. Und es steht weiter geschrieben, wer dem Worte Gottes vertraut, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Gnade ist ein lebendiger und unvergänglicher Same, der ewiglich bleibt. Nirgend ist dem göttlichen Leben das Gesetz des Verfalls oder des Rückschritts eingeprägt. Also Gemeinde Jesu wird in der Endzeit nicht rückschrittlich, sondern vielmehr fortschrittlich in der Zunahme des Heiligen Geistes durch das Wandeln in den Fußstapfen Jesu. Von einer Klarheit zur anderen, von einem Sieg zum anderen. Und wenn auch gar nichts mehr geht, keine Flugzeuge, vielleicht keine Autos, keine Verkehrsmittel mehr fahren, Kinder Gottes gehen im Glauben vorwärts und bleiben in der Freude. Dazu sind wir berufen. Wenn wir auf dem Himmelspfad straucheln und wenn wir schwach werden, dann liegt es an unserer Sünde. Und es ist doppelt sündig, dafür irgendwelche Entschuldigungen zu suchen, um der eigenen Verantwortlichkeit zu entgehen. Der Verfall des geistlichen Lebens ist keine Notwendigkeit. Vergessen wir nicht, dass wir ohne Jesus irrende Schafe waren, aber jetzt nun bekehrt sind zu dem Hirten und Bischof unserer Seelen. Warum sollen wir daran denken, dass wir uns Jesus täglich anschließen auf seinem vorgezeichneten Weg, damit wir ein Heilsanstoß für den Nächsten werden, der noch in der Irre ist und auch zu Jesus kommen soll. Nicht die schwierigen Umstände sind es, die uns von dieser Nachfolge abhalten, sondern unser Innenleben, das vielleicht nicht in der Entscheidung für den Heiland geblieben ist. Und dazu sind wir heute neu eingeladen, dem Hirten zu folgen und nicht zu erwarten, dass der Hirte uns folgt. Ich lese uns nochmal den Text. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund ist kein Betrug, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber alles dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Darum lasst uns neu nachfolgen unserem Heiland und er wird uns segnen mit einem überströmenden Segen auch in der kommenden Woche und unser Leben wird ein Anstoß zum Guten, hilfreich für jeden, der auf der Suche nach dem ewigen Heil ist. Dazu möge der Herr uns Vollmacht geben. Amen. Lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen. Heiliger Gott und Vater im Himmel, wir möchten so gerne sein wie das Bild dieser Palme, stets und ständig aus deinem Element schöpfen. Wir möchten ein Segen werden für andere. Wir möchten deinen Zuspruch durch dein Wort. Wir möchten mitten in der Welt Segensträger, ja Gottesträger sein. die anderen die frohe Botschaft mit Wort und im Werk weitergeben kann. Wir danken dir, dass du uns dazu verhilfst. Du hast uns festgehalten bis auf diesen Tag. Aber Herr, du siehst auch unsere Ängste und Nöte in dieser Welt, all das, was uns schrecken will. Und du siehst auch die mannigfaltige Eigenständigkeit, dir folgen zu wollen in eigener Regie. Vergib uns, da wo wir wieder in sündiges Handeln verfallen sind. Reinige uns davon und lass uns mutvoll auf dem Weg gehen, den du uns täglich zeigst, damit dein Name geehrt wird und damit das Ziel, das du in dir gesteckt hast, die himmlische Herrlichkeit, auch anderen Menschen offenbar wird. Wir beten dich darüber an. Amen.